Sprich mit mir.
Alle, die hinhören.
Selbstvertrauen erarbeitet man sich ja. Das kommt nicht von allein.
Yes, we can.
By the content of that character.
Der Kommunikationspodcast
Theorie und Praxis
mit Klaus Ohnesorge und Andreas Horchler. Willkommen zu unserer dritten Episode. Heute, Klaus, wollen wir über Empathie reden. Das Herz der Rede. Wir haben einiges vor mit unseren Hörerinnen und Hörern auf dieser Reise in Richtung Empathie. Ich glaube, wer unsere bisherigen Folgen verfolgt hat, wird schon wissen und eine Orientierung haben, dass wir der festen Überzeugung beide sind, dass ohne Empathie gar nichts geht. Oder, Klaus?
Ja, das unterschreibe ich. Ohne Empathie geht nichts. Also, wie sagt man so schön, ich sollte mich mal in die Schuhe des anderen stellen, ja, oder seine Position einnehmen, um ihn zu verstehen. Und dann kann ich ganz anders miteinander sprechen, oder? Das ist doch der Sinn der ganzen Geschichte.
Ganz genau. Das berührt auch zum Teil jetzt formal betrachtet ein bisschen das Thema, was wir uns das letzte Mal hatten. Wie viel skripte ich, wie viel skripte ich nicht? Denn wenn ich total skripte, dann kann ich nicht mehr zuhören. Und ich habe das so in meinen vielen, vielen Radiojahren erlebt, Kolleginnen und Kollegen, die sich sehr auf Skript verlassen haben, möglicherweise mit dem Kopf ganz woanders waren und dann auch Politikerinterviews geführt haben und die dann durchgeführt haben und einfach nicht zugehört haben, was hat dieser Mensch gerade gesagt und nicht darauf eingehen konnten. Das ist im Dialogischen dann ein Riesenproblem und das berührt jetzt unsere diesmalige Episode der Empathie, denn Empathie steht und fällt damit, ich höre zu.
Ja, ich höre zu und das Spannende ist ja, dass man sich bewusst machen muss, dass Kommunikation eben nicht nur senden ist, sondern einfach mal empfangen und verwerten und zuhören. Und wenn wir ehrlich sind, ist das Zuhören vielleicht sogar der größere Teil der Kommunikation, wenn man es wirklich praktiziert. Und das haben wohl viele Menschen verlernt mittlerweile, weil wir natürlich zugeballert werden mit Informationen durch die verschiedensten Medien. Und dann sind wir, glaube ich, relativ früh am Tag schon sehr verstopft von unzähligen Informationen. Und dann mach dir mal bewusst, wie genau und wie aufmerksam du noch zuhören kannst, weil deine Kanäle schon verstopft sind. Und da liegt ein Riesenthema.
Ich glaube, auch die Kanäle sind verstopft. Das werden wir in der nächsten folgenden Episode sehr stark thematisieren, Social Media nämlich. Unter anderem, das ist nicht nur viel, sondern das Viele ist auch kurz. Und aus meiner Sicht in vielen Zusammenhängen so kurz, dass eben die beiden Kanäle, Sender und Empfänger, auch durch die Kürze verstopft sind, weil 4 Sekunden Spot wirklich aktiv zuhören und damit etwas für mich machen, fällt mir schwer.
Das fällt mir auch schwer. Und da habe ich gerade in letzter Zeit viele Erfahrungen gesammelt. Ich habe mit vielen Online-Marketing-Agenturen zu tun und ich habe auch speziell mit einer gerade zu tun. Und die haben mir erklärt, dass die ganze Online-Welt sich komplett unterscheidet von meiner Rhetorikwelt, also analogen Live-Kommunikationswelt.
Wohl wahr.
Ja, wohl wahr. Und ich so zuerst, huch, wer kickt mich hier aus der Komfortzone raus plötzlich? Weil es einfach schneller ist, weil du sofort die Aufmerksamkeit erzielen musst, damit die noch dranbleiben und nicht weiter scrollen, dass du gleich weg bist. Man nennt das, glaube ich, du musst mit der richtigen Hook reingehen. Achtung, jetzt bin ich auf ganz dünnem Eis, ja. Mhm. Und das ist natürlich eine ganz andere Geschichte, als wenn du live vor oder mit Menschen sprichst und ein Gespräch sich entwickelt, du auch Zeit hast, so ein bisschen die Schwingung aufzunehmen, eine Wellenlänge aufzubauen, weil hier geht es ganz schnell, interessiert mich nicht und weg bin ich.
Es gibt einen Trost, lieber Klaus, und der heißt Podcast, weil ich bekomme immer im Oktober, da sind die Münchner Medientage und da gibt es einen ganzen Tag, der sich rund um Audio dreht und da gibt es jedes Jahr eben die aktuellen Daten und ich sage dann immer ganz gerne, lang ist das Neue kurz, also früher hat man in den späten 1980er, Anfang der 1990er Jahre, gab es so die Marschrichtung, mehr als 1,30 stört den Mensch, den Radiokunden im Musikgenuss. Längere Formate unmöglich. Mit anderen Worten, das war der Vorgriff auf diese Extremhäppchenkultur, die wir heute haben. Aber die Botschaft lautet, hallo, junge Menschen hören eine halbe Stunde, 40 Minuten, eine Stunde Podcasts, wenn das Thema sie abholt. Und ich sage nur mal ganz gerne, lang ist das Neue kurz.
Das ist ein guter Spruch. Das gefällt mir. Heißt natürlich, dass wir uns wieder die Zeit nehmen. Das heißt aber, dass wir uns auf den anderen wieder einstellen. Also sind wir in der Empathie.
Genau.
Ja, ich muss den anderen wirklich wahrnehmen. Wir können das auch übrigens wunderbar koppeln an das Thema Respekt. Das spielt ja ineinander. Manche verwenden es, fast deckungsgleich ist es nicht ganz, aber Respekt heißt ja, wenn wir es übersetzen, den anderen sehen. Und dann bin ich mitten im Thema. Ich muss ja mir die Zeit nehmen, den anderen zu sehen, ihm zuzuhören. Im Coaching nennen wir das die innere Landkarte des anderen. Erfahren und erforschen, damit ich dann überhaupt weiß, wo befinden wir uns und wie sprechen wir miteinander. Und das braucht Zeit.
Was würdest du vorschlagen, was sind deine Vorstellungen, wie breche ich diese Krusten auf? Also wir haben jetzt schon eingeführt, schon in den ersten Minuten ist es vollkommen klar, das Zuhören als Grundvoraussetzung, um empathisch mit meinem Gegenüber umzugehen, ist ganz schön zugeschüttet. Und ich muss ja diese verkrustete Erde irgendwie mit dem Pickel wieder aufhauen, um überhaupt daran zu kommen, diesen Skill wieder zurückzuerlernen. Etwas, was ich möglicherweise als Kind mitgenommen habe, Vorlesen der Großmutter oder der Mutter oder wie auch immer, das alles gelernt habe, aber dann geht das verschütt irgendwie durch den Alltag dieses rasanten Lebens, das ja nun auch immer komplexer wird. Wie komme ich da dran?
Der erste Punkt ist ja, dass wir sehr ich-bezogen geworden sind. Das heißt, da fängt es an. Also ich brauche wieder das Interesse für den Gegenüber, für den Menschen oder für die Menschen. Ich darf nicht mehr dieser Ego-Shooter sein und bin da unterwegs und sehe nur zu, dass ich die Infos mir schnell abgreife, die ich vermeintlich brauche oder nicht oder von denen der Algorithmus meint, ich bräuchte sie. Und wenn ich das schon mal hinbekomme, dass ich wieder Interesse habe am anderen, an Themen, an Argumenten, bin ich schon gut unterwegs. Aber es ist eine Haltungsfrage. Bin ich wirklich bei mir die ganze Zeit und achte nur auf mich? Oder ist mir auch wichtig, dass die Menschen, die ich treffe oder erstmal in meinem engsten Umfeld, dass es denen auch gut geht, aber dafür muss ich hinsehen und dafür muss ich sie sehen. Und dann sind wir schon gut unterwegs, wie ich finde. Aber wir sollten auch die Kanäle nochmal so richtig durchpusten und auch entrümpeln, ja, und Ballast über Bord schmeißen, damit wir wieder freie Valenzen haben im Kopf und in unserem ganzen System, um andere Informationen, also direkte Informationen von Menschen aufnehmen zu können.
Freie Valenzen gefällt mir sehr, sehr gut. Schönes Wort, schönes Bild eigentlich dafür, für etwas, was, ja, es hört sich jetzt leicht an, es hört sich einfach an, dahin zu kommen, aber mit tatsächlich nur ein paar Zutaten auszukommen, und das sind ja tatsächlich nur ein paar, ja, um wirklich zuzuhören, aber diese Kruste ist doch sehr beträchtlich und, ja, sehr, sehr dick, und deshalb ist das möglicherweise wenige Zutaten, aber diese Zutaten im Laden zu bekommen, nicht so ganz einfach, sind oft vergriffen.
Das glaube ich auch. Und das ist nicht mit einem Knopfdruck getan. Das wirst du sicherlich ja auch erfahren, wenn du so viele Menschen triffst, sie auch interviewst oder auch im Rahmen der Podcast-Geschichte mit den Menschen sprichst. Wie sehr sind die bereit, sich auf dich einzulassen? Sehen die dich? Oder wie viele sind abgelenkt? Nehmen wir so ein banales Beispiel. Du bist in einem Gespräch, für dich ist es ein wichtiges Gespräch. Und der andere ist nicht wirklich konzentriert. Guckt aufs Handy, telefoniert zwischendrin. Mein Lieblingsbeispiel ist ja, du redest mit jemandem, der geht ans Telefon und sagt dir noch vorher, red ruhig weiter, ich höre schon zu, aber geht ans Telefon.
Unfassbar.
Ja, unfassbar. Ja, ja. Aber wenn wir mal in die Unternehmen reingucken, wie viele Personalgespräche oder sogenannte Feedbackgespräche so bescheiden ablaufen. Entschuldigung, was soll denn dabei rumkommen? Ist das Empathie? Nein. Ich suggeriere dem anderen immer, es gibt was gerade doch noch wichtiger ist als du. Und das ist schon das Ende der ganzen Geschichte. Lass uns in den privaten Bereich gehen. Also ich gehe sehr gerne auch mal in Restaurants. Nicht nur, weil ich gerne was Gutes esse, aber ich beobachte gerne Menschen. Und das beste Beispiel sind ja Paare, die irgendwie so null kommunikativ nebeneinander sitzen, mit dem Handy zugange sind und sich dann erschrecken, wenn sie entdecken, dass der andere doch daneben sitzt. Oder sie haben sich gerade eine Nachricht geschrieben, keine Ahnung, weiß ich nicht.
Möglicherweise.
Und dann denkst du, was ist da passiert? Haben die gar kein Interesse am anderen?
Füreinander.
Füreinander. Ja. Ich habe neulich in einem Hotel so ein Paar beobachtet und er war wirklich, also er war unterwegs wie Don Juan. Er hatte alles gegeben. Er war, die Romantik war überall. Ich habe nur auf die Rosenblätter gewartet, ja, um so ein Klischee zu bedienen. Und sie kam schon mit ihm ins Restaurant, hatte das Handy im Anschlag. Ja. Er hat ihr den Stuhl zurückgezogen, wieder angeschoben, hat dauernd auf sie eingesprochen. Und sie hat ihn nicht angeguckt, weil sie im Handy gerade dem Algorithmus frönen musste, ja. Und er hat dann haben sie was zu essen ausgesucht und er war so bemüht, dass es ihr gut geht. Aber sie hat ihn nicht mal angeguckt. Dann kam das Essen und er, dann schmeckt's dir, und sie war gar nicht in der Lage. Und ich habe dann irgendwann gesehen, dass er aufgab. Er hatte sich sicherlich versprochen, dass der Abend eine andere Entwicklung nimmt.
Mutmaßlicher.
Ja, und er ist krachend gescheitert, weil sie hat ihm nicht die Chance gegeben. Ist nur ein Beispiel. Ist geschlechterunabhängig, kann genau andersrum umgekehrt auch sein.
Laufen, natürlich.
Natürlich. Aber warum sind die beiden überhaupt zusammen essen gegangen? Eigentlich hätte sie sagen müssen, du weißt was, ich habe gar keinen Bock auf dich, ich will mein Handy checken. Und dann hätte er gesagt, dann gehe ich ins Gym oder keine Ahnung.
Genau.
Oder telefoniere mit einem guten Freund, der mit mir reden will. Das ist vermeintlich ein bisschen lustig, aber eigentlich ist es tragisch.
Ja, und es ist eine Korrelation zwischen Empathie und Wahrheit.
Ja.
Ne? Ja. Also gewissermaßen, also ich mache mich selbst ehrlich irgendwie, und du hattest vorhin auch gerade diese P-Gespräche, diese Jahresgespräche in Unternehmen und so, die so ritualisiert ablaufen. Die Person, die das Gespräch mit dem Mitarbeitenden vorbereitet hat, hat mutmaßlich irgendein Führungskräfteseminar gemacht und verwendet dann die Textbausteine, die man da in Sachen Empathie gelernt hat. Was macht das mit Ihnen, wenn Sie 20% weniger verdienen im nächsten Jahr? So, Bullshit. Einfach sein lassen, ersatzlos streichen und diesen Menschen mal in die Augen gucken, oder? Ja. Also ich meine, das ist so eine klassische, aus meiner Sicht, Verschlimmbesserung. Mhm. Das ist nicht Einführung von Empathie, sondern das Gegenteil davon. Mhm. Und dann müssen sich die Unternehmen, die überhaupt das veranstalten wollen, und es ist ja institutionalisiert, nicht ganz grundlos aus meiner Sicht, weil Mitarbeiter haben ein Anrecht auf Feedback aus meiner Sicht in Unternehmen, ganz grundsätzlich. Nur, wenn die Wertschätzung, die dort artikuliert wird, nur aus Textbausteinen besteht und gar nicht gemeint ist, dann ist es keine.
Genau, dann ist es keine. Und es gab ja mal eine Zeit, da waren diese Feedbackgespräche wirklich en vogue. Ne? Dann musste man Feedbackgespräche führen, weil das wurde so in den Seminaren vertreten. Und dann gab es noch das nächste Gespräch, also Feedback zum Feedbackgespräch und nochmal. Und dann dachte ich irgendwann, wann arbeiten die noch?
Ja.
Und was ist der Sinn? Was ist der Sinn? Und ich weiß aus vielen Gesprächen, dass für Mitarbeiter diese Gespräche sehr wichtig sind. Viele haben sogar Angst davor, wenn jetzt die Unternehmenskultur nicht gut ist und die denken, jetzt kriege ich auf jeden Fall eine über den Deckel. Ja. Das ist ja auch schon doof, ne? Ja. Weil so ein Gespräch ist überhaupt keine Einbahnstraße. Überhaupt nicht, ne? Aber vorbereitet muss es sein. Und da kommt jemand hin und für denjenigen ist das Jahresgespräch. Da geht es um eine Perspektive, da geht es vielleicht um Entwicklungschancen, vielleicht auch um Gehalt, keine Ahnung. Aber vor allen Dingen darum, dass man sich mit dieser Person befasst und ernsthaft und weiß, wer vor einem sitzt. Und wenn ich das dann so mache, dass ich Textbausteine verwende, noch ins Handy gucke und dauernd auf die Uhr gucke, dann habe ich es mehr als verschlimmbessert. Das ist eine Vollkatastrophe und das ist überhaupt nicht empathisch. Und damit habe ich den Menschen gezeigt, du bist mir gar nicht wichtig.
Jetzt sind wir ja mittlerweile in einer Situation, wo wir einen sehr starken Nachfragemarkt haben, ja, wo die Generationen eben so schwach werden, Demografie Kopf steht, wo ja junge Menschen, also diese berühmten Vorurteile gegenüber der Generation Z oder wie auch immer, die wollen gar nicht arbeiten, die wollen 3 Tage die Woche arbeiten und so weiter. Und irgendwie finde ich das persönlich ziemlich cool, dass man diese Umkehrung hat, dass junge Menschen eben sagen, okay, ich suche mir das aus, ja, und lauter artikulieren können, was sie eigentlich wollen und sich nicht dann in Reihe und Glied stellen müssen. Gleichzeitig man so eine Start-up-Kultur hat irgendwie, wo gleich vorne weggeworben wird. Wir haben den besten Fußballkicker im Gemeinschaftsraum stehen, die beste Kaffeemaschine und so weiter. Und jede Woche wird Party gemacht und was weiß ich, Betriebsfahrrad und ÖPNV umsonst und 40 Tage frei. Auch das ist nicht genauso fadenscheinige Empathie, aber es hat ein bisschen was davon, aus meiner Sicht auch. Also ich finde diesen ganzen Kosmos dieser neuen Unternehmen sehr witzig und sehr cool irgendwie und bin sogar manchmal ein bisschen neidisch, dass ich nicht 30, 40 Jahre jünger bin und da einsteigen könnte. Auf der anderen Seite ist auch da schon nach meinem Befund manches rituell und nicht wirklich gemeint. Und da sind wir wieder an der Schnittmenge, wo Empathie sich eigentlich rauskristallisiert. Also nur wenn es gemeint ist, wenn ich in der Lage bin, wirklich zuzuhören und wirklich den anderen Menschen zu Wort kommen zu lassen und seine auch emotionale Welt einmal mir vor Augen zu führen, Wenn ich das nicht tue, dann ist das nicht so viel wert.
Das ist sogar gefährlich. Also ich glaube, in der Arbeitswelt ist es gerade so, dass die Entwicklung dahin geht, dass die einen Unternehmen haben das verstanden, dass man auch mit dieser Denke umgehen sollte oder muss. Also diese vermeintlich jungen Menschen, die Work-Life-Balance groß schreiben. Und es gibt da genauso viele Facetten wie in anderen Generationen, ja. Und an die Unternehmer, die sagen, ja, die wollen nichts schaffen, die brauchen wir nicht. Und die werden hinten runterfallen oder sind es schon und haben es noch gar nicht gemerkt. Weil was ist der Punkt? Das ist eine Generation, die vielleicht hier und da andere Schwerpunkte setzt. Was habe ich denn für eine Wahl? Ich muss damit umgehen. Also habe ich doch nur diese Option, sie zu verstehen und ins Gespräch zu gehen. Und ganz ehrlich, ich habe so viele junge Leute getroffen und treffe die permanent. Ich meine, meine Töchter sind mittendrin, ja. Und ich rede und natürlich piekse ich auch mal, ja. Meiner großen Tochter Paula habe ich gesagt, sag mal, dieses Work-Life-Balance, ich verstehe das gar nicht. Weil, dann wollte ich sie ein bisschen ärgern, ich lebe sogar, während ich arbeite, ist der Hammer, oder? Und dann sagt sie, Papa, du verstehst es nicht. Das eine ist das Arbeiten und dann kommt noch das Leben, das brauchst du, um dich auch wieder aufzuladen. Und dann haben wir einfach diskutiert.
Ja.
Aber das ist doch das Thema, ich kann nicht sagen, das ist völlig falsch, was ihr sagt und erwarten, dass diese Menschen bei mir arbeiten wollen. Also das ist doch völliger Quatsch. Also gehe ich ins Gespräch, höre mal zu und verstehe, was dahinter steckt. Und dann bauen wir was daraus. Nur verurteilen hat mit Empathie 0,0 zu tun, ne? Und ich finde ja keine Lösung. Also ich sollte alle mitnehmen, aber dafür muss ich die Menschen verstehen und dafür muss ich einfach mal zuhören.
Mir fällt gerade ein, dass wir noch in den bisherigen Episoden noch gar nicht erwähnt haben, dass wir sage und schreibe gemeinsam auf 5 Töchter kommen und möglicherweise auch deshalb viel reden mussten, müssen im privaten Bereich
dürfen.
Auch. Dürfen, okay. Ja, genau, ja. Genau. Und möglicherweise da auch mit einer ohnehin überbordenden Liebe, aber auch Empathie daran zu gehen. Und die Auseinandersetzung mit den Töchtern, mit den Kindern, die logischerweise dann eben genau diesen Generationen angehören, über die wir gerade sprechen, die machen valide Punkte. Ja, ganz klar mit ihrer Intention, wo sie hinwollen. Und nochmal, also vieles erscheint mir auch in dieser Generation schuhkartonisiert irgendwo und nicht authentisch, empathisch, aber allemal, glaube ich, unter dem Strich ist das besser als in vorliegenden Generationen, wenn es zu Arbeitsmarkt kommt, wo, naja Gott, in meiner Schulklasse hießen 5, 6 Kinder Andreas mit Vornamen und die mussten alle die Ellenbogen ausfahren und um Gottes Willen ihren Platz suchen irgendwo am Tisch und irgendwelche Kröten verdienen. Ne? Und ich finde es nochmal wirklich ganz, ganz positiv, dass es so nicht mehr ist, sondern dass eben das mehr austariert wird und die Allmacht von Vorgesetzten und Geschäftsinhabern, Unternehmern und so weiter etwas eingetrübt wird, dadurch momentan zumindest mal.
Ja, das ist sicherlich eine riesige Veränderung. Wie du weißt, ich bin ja auch Arbeitsrechtler.
Genau.
Und das Arbeitsrecht ist immer noch so ausgestaltet, dass es Arbeitnehmerschutzrecht ist. Es mag auch hier und da immer noch in gewissem Maße eine Ausbeutung geben, aber das ist sehr auf dem Rückzug und der Markt hat sich gedreht. Ich mag halt auch nicht das andere Extrem. Ich kenne viele Unternehmer, die ich auch berate, die sagen, wenn wir heute ein Bewerbungsgespräch führen und da wird eine Lohnvorstellung geäußert, dann kommt direkt, Sie wissen schon, dass das ein Arbeitnehmermarkt ist. Hängen Sie mal eine Null
okay,
dran.
Okay.
Das ja, widerstrebt ja. Mir ein bisschen.
Ja, verstehe.
Weil ich sag's mal ganz nüchtern jetzt als Jurist, das fällt mir schwer genug. Ein Arbeitsvertrag ist erstmal ein Vertrag, der sagt, ich bringe eine Arbeitsleistung und bekomme eine Entlohnung. Und das steht erstmal da. Und dann baue ich alles andere auch drumrum, was bitte stattfinden soll. Aber wenn wir jetzt hingehen und fragen diese jungen Menschen, und ich habe das jetzt gerade mit meiner großen Tochter auch gemacht, wollte es wissen, sag ich, was ist das Wichtigste, was dein Arbeitgeber dir geben soll? Und ich wusste, sie sagt nicht, um das Klischee zu bedienen, ein Kicker oder ein Obstkorb, sondern sie sagte direkt Respekt. Vor der Entlohnung.
Stark.
Sie sagt Respekt. Und ich stelle die Frage im Moment ganz, ganz oft. Und dies ist eine Antwort, ob jetzt Respekt oder Empathie, Wertschätzung, was hörst du ganz oft. Und das finde ich toll. Man möchte sich ernst genommen fühlen, man möchte verstanden werden und es soll wertgeschätzt werden, dass man dort in einem Unternehmen ist, an einem Arbeitsplatz ist und sich dort einbringt. Und die Antwort finde ich toll. Und ich glaube, die werden die jungen Menschen und hoffentlich auch viele andere in anderen Altersstufen in der Mehrheit sagen. Weil das ist genau das Thema. Du möchtest gebraucht werden und dafür, was du tust, wertgeschätzt werden. Und alles andere wird mir manchmal ein bisschen überbetont, was da alles sein muss. Am Ende willst du da morgens hingehen oder wann auch immer man arbeitet, das ist auch mittlerweile anders, ja.
Klar.
Ja, und sagen, ich mache einen guten Job und alle wissen das und sagen mir das und ich bin gerne hier. Und das soll nicht naiv klingen. Also ich sehe es genau anders im Anwaltsjob, was alles da passiert.
Ja, ja, ganz, ganz, ganz spannende Einblicke aus dem Arbeitsrecht und die andere Seite der Medaille. Ganz ehrlich, Unternehmer, der dringend viel Personal braucht, möchte ich heute 2024 auch nicht sein. Diese Nöte kann ich ebenso genau verstehen, deshalb super guter Punkt. Erzähl mal, wo lerne ich am besten Respekt als eine Hauptzutat von Empathie? Auf dem Fußballplatz oder an der Uni oder im Elternhaus?
Am besten horcht man mal in sich selber rein. Und dann überlegst du, was habe ich für ein Bild von Menschen und von Gesellschaft? Ich glaube, dann sind wir unterwegs. Fußball kann sehr respektvoll sein, aber es kann auch genau das Gegenteil sein. Also ich weiß nicht, beim Fußball habe ich auch irgendwie, das war so eine Jekyll und Hyde-Nummer bei mir auch. Also auf dem Fußballplatz habe ich mich manchmal selber über mich gewundert. Allerdings hörst du da ja auch von anderen Leuten Dinge, wo du denkst, hey, ihr wisst schon, dass der Fußballplatz kein rechtsfreier Raum ist. Aber da wird ja durchbeleidigt, ist ja völlig egal anscheinend. Ne? Ich wundere mich manchmal, aber dann will man Fußballer sein. Natürlich spielt das Elternhaus eine Rolle, also die Konditionierung und die Prägung. Was für Werte gibt es, wie wird das gelebt? Aber allein schon der Umgang der Eltern mit dir selber als Kind. Aber das dann auch umgekehrt, was gibst du denn? Wie gehst du mit den Menschen um? Wie gehst du mit Geschwistern um? Freunden und so weiter. Und natürlich kannst du dann auch in die Ausbildung gehen, ob es ein Ausbildungsberuf oder die Uni ist. Wie wird da miteinander umgegangen? Zum Beispiel jetzt, wenn ich wieder was aus der Juristerei nehme. Ganz oft höre ich die Frage, ja, machst du auch Strafrecht? Ich bin eher Zivilrechtler, aber natürlich verteidige ich auch mal als Strafrechtler. Ich bin kein Fachanwalt im Strafrecht, aber ich mache das durchaus. Ja, ich könnte ja niemanden verteidigen, der jetzt jemand anderen misshandelt hat oder so. Also ich kann nicht verstehen, aber das Rechtssystem sagt, jeder hat ein Recht auf die bestmögliche Verteidigung, weil jeder ein Mensch ist, egal was er getan hat und Recht darauf hat. Das ist auch Respekt und Wertschätzung und Empathie, weil du kannst nicht jemanden vorher schon verurteilen. Da sind wir schnell drin. Aber es gibt einen Prozess und dann gibt es am Schluss eine Entscheidung. Und jeder darf sich da verteidigen, wie es geht. Das ist auch eine Haltung dazu. Also wenn einer ein besseres System hat, soll er das mir sagen. Ich habe es noch nicht gefunden. Mhm. Aber ja. Recht und Gerechtigkeit, zwei Paar Schuhe. Mhm. So, aber von daher, es geht immer um Menschenbild, wie ich finde. Und man darf vielleicht auch gerne sagen, ich habe Menschen schon gerne. Die können einem auch echt auf den Keks gehen, aber dann kann ich auch in mein Zimmer gehen und die Tür schließen, wenn ich nicht, gerade nicht möchte. Aber sonst, was gibt es denn Spannenderes? Mein Vater hat mir auch in letzter Zeit immer wieder diesen Satz gesagt, Klaus, am Schluss geht es darum, was du für Beziehungen zu Menschen hast.
Unbedingt, unbedingt. Das ist absolut maßgeblich. Kleine Respektepisode. Ich kam als knapp über 30-Jähriger. Bis dahin Alltagstagesjournalist, politischer Journalist von einer größeren Produktion vom Mississippi, wo ich über den Blues gearbeitet habe, für den Hessischen Rundfunk zurück und war absolut schwanger mit der Idee, Mensch, die Geschichte ist eigentlich nicht diese Musik, diese Geschichte ist dieser Fluss selber. Und traf tatsächlich auf dem Flur den ziemlich bekannten und renommierten Hörspielchef des Hessischen Rundfunks, Christoph Buggert, und erzählte dem die Story, Herr Buggert, ich glaube, wir müssen was über Flüsse machen, über die Flüsse der Welt. Ich kam als relativ junger und in Sachen Hörspiel und Feature ein völlig unbeschriebenes Blatt. Christoph Buggert hörte mir zu, wir hatten es beim letzten Mal von Elevator Pitches oder Home Alone. Der hat nur 30 Sekunden das kapiert, dass natürlich entlang der großen Ströme dieser Erde die Kulturen der Welt sich entwickelt haben. Klar. Ja, und bis heute ganz wichtige Adern sind. Und letztendlich haben wir innerhalb von 2-3 Minuten ein Projekt entwickelt, das im Pfingstprogramm dann irgendwie lief mit, ich glaube, 8 oder 9 Porträts der größten Flüsse dieser Erde, wo Autoren, renommierte Hörspielautoren und Feature-Autoren dann auch jeweils 3-stündige große Sendungen daraus gemacht haben. Und irgendwie, ganz ehrlich, wenn ich das dir jetzt erzähle, kann ich immer noch nur staunen und mich wirklich aufrichtig freuen, dass Christoph Buggert mir, kleinem Licht, damals zugehört hat und empathisch sich mir gegenüber verhalten hat. Mhm. Weil das karrieremäßig für mich wahnsinnig viel bedeutet hat. Mhm. Und das ist bis heute die Produktion, die meinem Herzen am nächsten, also toll. Wenn mich jemand fragen würde, wofür hast du Journalismus gemacht, dann würde mir das als allererstes einfallen.
Ja, aber was für eine tolle Geschichte und was für ein tolles Beispiel, weil er hätte ja auch jetzt so standardmäßig sagen können, was will der junge Kerl mir erzählen, genau. Was ist denn das für ein Quatsch mit den Flüssen, also was Langweiligeres habe ich noch nie gehört.
Genau.
Und dann lässt er sich aber drauf ein. Und das ist wieder eine Haltung, oder?
Total.
Das ist eine Haltung. Ja. Ich bin nicht schlauer als alle anderen.
Ja.
Jeder hat eine andere Denke oder ist in einem anderen System unterwegs. Und wer weiß, was sich daraus ergibt. Mhm. Und dafür ist es wichtig, dass ich mal zuhöre. Bin ich aber so getaktet und gestresst, dass ich das gar nicht mehr schaffe, passiert das nicht. Oder ich habe die falsche Haltung und sage, ich bin eh der Schlauste im Raum. Was wollt ihr mir erzählen? Quatsch. Und deshalb muss es an solchen wichtigen Stellen diese Menschen geben. Aber ganz ehrlich, im Endeffekt ist jeder von uns an einer wichtigen Stelle, weil da sind andere Menschen genauso angedockt. Also liegt es immer bei uns, das zu kultivieren oder wieder salonfähig zu machen oder zu betonen. Weil was heißt wichtige Stellen? Also jeder hat sein Umfeld und ist mit Menschen in Kontakt. Und genau da kannst du den Unterschied machen. Und wenn man das hinkriegt, passiert einfach was im Umfeld. Weil die Aufmerksamkeit ist eine andere. Du erfährst selber mehr, gibst den anderen aber diese Empathie und Wertschätzung. Die fühlen sich dadurch natürlich auch gleich wieder ganz anders, zu Recht. Und dann passiert das, dass die Energie eine andere ist, dass das Miteinander anders ist und die Kommunikation muss besser werden. Es geht gar nicht anders. Wenn wir aber alle so schnell unterwegs sind und verstopft sind, wie wir anfangs sagen, was soll sein? Das ist fatal, aber das ist so wichtig. Aber überleg dir mal dieses Beispiel heutzutage. Halten wir es aus, irgendwo zu sitzen, zu stehen und nichts zu machen? Ich ertappe mich ja selber beim Griff zum Handy, um mal kurz zu gucken, ist noch irgendwas Wichtiges? Natürlich nicht. Könnte natürlich, aber...
Ja, ist aber nicht.
Ist genau. Aber eine ich habe ein paar Nachrichten eben auch gekriegt, aber jetzt unter uns kann ich auch heute Abend gucken.
Es gab
jetzt
auch eine Zeit vor Handy.
Genau. Gab es auch.
Ja, genau.
Und mir hat das neulich mal jemand gesagt, nimm dir mal ein bisschen die Zeit, du drehst recht hoch. Dann habe ich gesagt, was, ich? Das kann doch, nein, das kann doch gar nicht sein.
Ja, klar. Von wegen, ja.
Ja,
von
natürlich Gott, das. Ja, und dann habe ich mir das aber bewusst vorgenommen und ich setze mich manchmal jetzt einfach hin und mache nichts und gucke. Oder guck mal in die Ferne. Wie schön ist denn das? Und du kannst sogar plötzlich ganz wie von selbst einen Gedanken fassen und manchmal kommt ein Gedanke angeflogen und denkst, huch, wo kommt der denn her? Wie schön. Und das, also ich bin so mutig zu sagen, das fördert die Kreativität.
Total, total. Ich bin kürzlich auf den Tennisplatz gegangen, letzte Woche, und mit anschließend noch hinsetzen und Glas trinken und so weiter. Und habe das Handy liegen gelassen. Passiert mir eigentlich inzwischen regelmäßig. Und man hat es ja sonst wirklich, das ist ja wirklich die Vorstufe zum Implantat irgendwie. Ne? Also fast schon angewachsen, das Ding.
Ja,
ne?
Klar.
Und ich habe mich dabei ertappt, irgendwie zu fühlen, das ist toll, dieses blöde Ding nicht dabei zu haben. Du hast diesen zwanghaften Griff in die Jackentasche. Ne? Also wir Männer haben dann gerne mal einen Blazer an oder einen Sakko an und dann ist das in der Innentasche und dann ziehst du es raus. Und zwar ständig. Ne?
Genau.
Und wir haben verlernt zu merken, dass wir das ständig machen. Und das ist in der Tat eine Empathiesackgasse, 100%. Ja. Und wenn wir lernen, vielleicht damit die Entzugserscheinungen irgendwie verkraftbar sind, mal eine Viertelstunde und dann mal eine halbe Stunde, dann mal eine Stunde, eben wie du sagst, dich hinzusetzen, zu glotzen, ja, einfach mal und zu merken, was passiert denn da alles, ja, dann können wir in die Straße, in die Autobahn Respekt und Empathie sehr gut einbiegen und sie auch wieder beleben, bin ich mir ganz sicher.
Aber dafür müssen wir wirklich es wieder schaffen und lernen, dass wir uns erstmal mit uns selbst wieder beschäftigen. Ich weiß ja nicht, wer das letzte Mal gemacht hat. Setz dich mal hin mit einem Blatt Papier und einem Stift. Okay, einige wollen sich mit dem iPad hinsetzen, sollen sie das machen. Und fang mal an, was aufzuschreiben. Das
berühmte Journaling, ja.
Ja.
Mhm, klar.
Und das auszuhalten, ohne nochmal schnell gucken, oh, ich habe eine Nachricht und oh, ich bin so wichtig und Endorphine ausschütten lassen, so ein Quatsch. Ja. Sondern setz dich mal hin und fass mal Gedanken, schreib mal was auf zu einem Thema, was du gerade beackerst. Und das sind tolle Prozesse, die wir aber wohl wieder lernen müssen. Ja. Das finde ich so spannend. Und ich bin nicht der Meister im Entschleunigen. Also ich gelte relativ deutlich als rastlos, aber ich trainiere das gerade, weil ich merke, wie gut mir das tut. Und dann bist du in dem Thema und dann bist du bei dir und dann kannst du mit den anderen Menschen wieder ganz anders umgehen. Und dann sind wir bei der Empathie und diesem Respekt und du fängst erst bei dir an. Wenn du es nicht hinkriegst, kannst du das dem anderen gar nicht geben, signalisieren. Also fängst du bei dir an und dann bist du beim anderen. Ich habe gerade neulich auf Netflix eine geile Serie gesehen. Da ging es darum, dass die Orte auf der Welt untersucht werden, wo die Menschen 100 werden. Die blauen Zonen. Und ich habe das so gefeiert. Also am Ende, also die waren in Okinawa, die waren in das Italien, Japan, Sizilien genau, ja. waren sie, ja, genau. Nicaragua, in Amerika irgendwo, in den USA, in einem Ort, auf einer griechischen Insel. Und die haben gesagt, warum werden die hier so alt? Warum ist das hier eine blaue Zone? Und da gab es immer nur drei Bausteine. Das war natürlich die Ernährung, okay, Überraschung, ziemlich pflanzenbasiert, gefällt mir gut. Das war das eine. Dann war es Bewegung, aber nicht, dass die ins Fitnesscenter gegangen sind, sondern die haben immer was getan, körperlich. Ob sie im Garten waren, ob sie in Italien immer bergauf gerammt sind, aber die haben, oder eben gekocht haben, immer körperlich. Also die haben trainiert, ohne zu trainieren. Aber der dritte Punkt war Gemeinschaft. An allen Orten war es Gemeinschaft. Da war keiner alleine. Und der Journalist, der das gemacht hat, diese Reihe, hat gesagt, in den USA haben wir quasi eine neue Pandemie, die heißt Einsamkeit.
Oh ja.
Und das war eigentlich das Tollste in dieser Doku, dass diese Gemeinschaft den Unterschied gemacht hat, weil jeder Teil von etwas war, weil es sehr kommunikativ war, sehr gesellig war und die dadurch auch am Lachen waren. Wenn es einem schlecht ging, haben die den auch nicht alleine gelassen. Und das ist letztlich der Abgleich für das, was wir gerade besprechen. Gemeinsam.
Ich habe vor dem inneren Auge die Piazza in Italien, Sizilien, wo natürlich gelacht wird, ein Glas Rotwein getrunken wird und dieses leckere Brot oder Pizza gefuttert wird und so. Herrlich, großartig. Ne? Ja. Und das ist etwas, was hier im Norden Europas sicherlich defizitär ist.
Ja, überleg mal, also wenn ich zurückdenke, als ich noch ein Jugendlicher war, wenn es an der Tür geklingelt hat, ist man aufgesprungen, oh Gott, wer kommt und wie toll und aufgemacht, oh, mal gucken und neugierig. Heute klingelt's und alle hauen ab. So nach dem Motto, schnell weg in die Zimmer, wer kommt, wer stört. Ist ja nicht aufgeräumt oder ich bin nicht gestylt.
Ja, also interessant. Ja.
Wahnsinn. Und dann denkst du, so nach dem Motto, wer stört? Das war vorher genau anders. Das war, oh, wie toll, es kommt Besuch, so es passiert was.
Ja, Willkommenskultur.
Ja, ne? Genau, also ganz seltsam, aber das ist dieses Thema, wir ziehen uns immer mehr zurück, gucken in irgendein Gerät rein und meinen, das ist das Leben. Das ist es nicht. Und wenn wir Gemeinschaft ansprechen, dann heißt das eben miteinander. Und dann sind wir mitten in der Kommunikation. Das heißt, ich möchte und muss auch sehen, wen ich da habe und was denjenigen gerade ja, beschäftigt.
Ja. Lass uns das mal erden, Klaus. Also wir haben jetzt ein paar Befunde, was im System nicht so wirklich funktioniert. Jetzt mal gesetzt den Fall. Uns gelingt das, diese Empathie, auch alles, was wir jetzt besprochen haben, zurück an Bord zu nehmen. Was sind die Auswirkungen für mich als sprechender Mensch auf einer Bühne, als jemand, der in der Diskussion die Leitung zu übernehmen hat oder in einem Unternehmen kommunikative Verantwortung trägt?
Ja.
Was sind die Benefits davon?
Die Benefits sind ja ganz klar, dass du noch genauer bist, weil du den anderen siehst und erkennst und vielleicht sogar lesen kannst, im besten Sinne jetzt bitte, ja, nicht mit manipulativen Absichten, nein, nur strategischen. Nein. Und damit bist du zielgenauer. Wenn ich das Beispiel geben darf, wenn ich ein Rhetorikseminar gebe und habe da maximal 20 Leute drin, ist das eine Gruppengröße, bei der ich mir zutraue, jeden Einzelnen zu sehen, wo er ist. Dadurch habe ich eine bessere Tiefe in der Sache, weil ich jeden da abholen kann, wo er ist. Und das ist unterschiedlich. Da ist ja jeder auf einem anderen Stand. Jeder hat andere Probleme, Ängste, Sorgen, keine Ahnung. Und dann kannst du, wenn du da genau hinsiehst, relativ schnell rauskriegen, wer wo gerade steht und wie du ihn anpackst, verbal, um ihn nach vorne zu bringen, dass er sich mehr traut, nach vorne zu gehen und im besten Fall nachher Spaß hat. Das heißt, ich habe einen anderen Zugang zu Menschen. Dadurch kann es gelingen, den Menschen die Impulse zu geben, die sie echt nach vorne bringen, beruflich, privat oder einfach vom Mindset, nennen wir es so, ja, von der Haltung. Und das ist bereichernd. Aber für dich selber ja gerade auch, weil du spürst ja, wie das zurückkommt. Du gibst da viel rein, aber du kriegst das ja zurück. Also diese Resonanz ist so toll. Und du bist tiefer und genauer. ob als Moderator, als Sprecher, als Trainer, Speaker, wie du es immer nennen willst, auch als Anwalt, ganz ehrlich oder gerade, weil du zielgenauer bist. Und am Schluss, egal in welcher Profession wir unterwegs sind, es geht immer um Menschen. Und dann geht es darum, wie erreiche ich sie und wie kommen wir da zueinander. Aber für mich ist die Diskussion grundsätzlich so wichtig. Wir sprachen schon in der anderen Folge über die Politik, den Stil, der da oftmals herrscht. Und es ist doch ein Ringen um Argumente und letztlich um die bestmögliche Lösung. Wenn ich dem anderen nicht zuhöre, verkörpere ich doch, meine Meinung ist die einzig wahre. Ja, ein Schmarrn. Ja, das kann es ja nicht sein.
In 0,02% der Fälle möglicherweise zutreffend.
Das ist wirklich eine tolle Schätzung, genau. Aber das meine ich. Und ganz ehrlich, wenn wir doch ehrlich sind, wenn du in einer Diskussion bist und merkst, der andere geht dir echt auf die Nerven. Aber dann gilt es zu sagen, bleib offen. Bleib offen für die Argumente. Versuch das für dich mal zu gewichten und nimm die Rolle ein, nimm die Perspektive ein. Da kann doch was dran sein. Also ich sage ganz gern, geh auf diese Metaebene und guck mal von oben drauf und sei nicht so emotional direkt, was ja menschlich ist. Aber das ist der Punkt.
Um das Ganze noch ein bisschen zu bebildern, haben wir unsere Rubrik Sprich mit mir, was uns aufgefallen ist. Lieber Klaus, wir haben dieses Mal tatsächlich keinen Originalton, sondern ein ganz, ganz, ganz besonderes Stück Musik.
Das haben wir. Das ist der Song Jungle Land von Bruce Springsteen und der E Street Band von dem Album Born to Run. Das ist das Album, mit dem er den absoluten Durchbruch geschafft hat. Und in diesem Song, ich glaube, der im Original über 12 Minuten geht, wenn ich es, also in der Live-Version, sagen wir mal so, in der Live-Version. Ja.
Wir merken schon, Klaus ohne Sorge ist ein oder der,
nein, nicht der.
Größte auf der Erde lebende
Never,
Bruce Springsteen E Street Band Fan.
Es kommt ganz dicht dran, es kommt ganz dicht dran, du hast recht.
Wie viele Konzerte bisher besucht?
Ich glaube, ich bin dicht an der 10er Marke. Ja, ja. Das ist tatsächlich so. Aber ich bin da zufällig dran gekommen. Ich erinnere mich, in den 80ern kam dieser Song von ihm, Born in the USA.
Ja, klar.
Ja, und keiner hat ja am Anfang verstanden, dass es ein Anti-Kriegssong war. Ja,
ja.
Der wurde ja auch falsch eingesetzt im Wahlkämpfen, soweit ich das weiß.
Ja, allerdings.
Allerdings. Und ich bin dann irgendwann mal von jemandem eingeladen worden, auf ein Konzert mitzugehen. Da war eine Karte noch frei. Was ein Glück. Das war, glaube ich, in Düsseldorf. Und ich war in diesem Stadion.
Und du hast den Begriff Energie neu deuten gelernt, nehme ich mal an.
Also aus heutiger Sicht wusste ich bis dahin dann tatsächlich nicht, wie man es wirklich buchstabiert. Okay. Aber ab dem Moment wusste ich. Weil der kam raus und dann zählt er ja immer an. 1, 2, 3, 4. Und dann greift er in seine E-Gitarre. Und ich hatte das Gefühl, ich fliege aus dem Stadion raus. Also wirklich, das hat sich so angefühlt. Ich dachte, jetzt schmeißt sich hinten raus. Und dann macht er das ja so, dass der nicht unter 3 Stunden da abfackelt. Und seitdem bin ich wirklich Fan, Verehrer, was soll ich sagen? Und der hat einfach Geschichten zu erzählen.
Er erzählt rauf und runter New Jersey, Working Family und so, wie empathisch auch die Menschen da miteinander umgegangen sind. Aber das Saxophon-Solo, das hat einen anderen Empathie-Hintergrund.
Das hat einen anderen Hintergrund. Das Saxophon-Solo wird ja gespielt von Clarence Clemons, seinem Big Man, wie er ihn auch immer nennt, bis heute, ist leider verstorben. Das war eine schwere Zäsur, oder eine große Zäsur für die E Street Band. Und die beiden haben sich immer als Seelenverwandte bezeichnet. Und so haben die auch auf der Bühne agiert. Also die haben sich angesungen, angespielt, angeschmachtet. Und es gibt echt Bilder, da müssen die sich auch kurz küssen. Das war einfach eine Verbindung, die war nicht normal. Wir wussten, was ist. Und wir haben dadurch Geschichte geschrieben. Und dieser Song Jungle Land ist natürlich, spricht auch von den Unwägbarkeiten dieses Lebens. Es ist ein Dschungel. Und dann kommt dieses Saxophon-Solo. Und wenn du das so liest, was Menschen sagen über dieses Solo, die sagen, das hat mein Leben verändert oder gerettet sogar. Also Musik kann, glaube ich, eine ganze Menge. Und der Bruce Springsteen hat auch immer gesagt, dieser Big Man war einfach mein kongenialer Partner immer. Und wir haben Musikgeschichte geschrieben. Und als er so schwer krank wurde, beschreibt Bruce in seiner Biografie, saß er bei ihm noch tagelang am Bett mit der Gitarre und hat ihm einfach die Lieder vorgespielt, bis er dann irgendwann gegangen ist. Und bis heute gibt es kein Konzert, wo irgendwann hinten auf der Leinwand das große Konterfei von Big Man erscheint. Und das Tolle ist ja, dass der Neffe von ihm heute der Saxophonist ist. Und der kommt raus mit dem Saxophon und zeigt kurz nach oben, nach dem Motto, ich weiß, wem ich das zu verdanken habe. Und das ist eine Geschichte, verschiedene Menschen, verschiedene Musiker, verschiedene Hautfarben, ganz andere ja, Lebensgeschichten, die aber sagen, wir schaffen zusammen was, weil wir uns sehen, weil wir uns verstehen, weil wir miteinander besser sind als alleine.
Wunderschön, ja. Ich muss ja noch mal ganz kurz die andere Bruce Springsteen-Geschichte erzählen, was meine Leib- und Magenspeise ist. Live-Doppelalbum The River. Und da gibt es eine Intro, die 2-3 Minuten dauert irgendwie, wo er erzählt, nochmal New Jersey, Kindheit, Zwist zwischen Sohn und Vater, 60er Jahre. Der Junge hat lange Haare und der Vater sagt, boah, shit, wenn du mal zum Militär kommst, they're gonna make a man out of you. Also sie machen einen Mann aus dir. Und dann irgendwann mal kommt die Musterung und er geht zur Musterung und fällt durch. Und dann geht er nach Hause und erzählt dem Vater erstmal gar nichts. Und der Vater fragt seinen Sohn, und was ist passiert bei dieser Musterung? Und er sagt, they didn't take me. Und der Vater antwortet, zerbröselt es mich jetzt noch was? Der Vater sagt, that's good. Und ich meine, Wahnsinn. Intensiver und empathischer geht nicht.
Geht nicht.
Unglaublich.
Das ist es. Aber dieser Blick auf die Menschen, und das kann dieser Künstler. Und ich sage manchmal, ja, doch, nee, ich sage es aus tiefstem Herzen. Bruce Springsteen hat für jede Lebenslage einen Song. Mhm. Egal, wie du dich gerade fühlst, wo du dich befindest, du hast einen Song dazu, weil das Repertoire so groß ist. Und mittlerweile kann er sogar selber so mit einem Augenzwinkern manchmal sagen, also ich habe immer für die Arbeiterklasse gekämpft und gestanden, ich habe nie richtig gearbeitet, ich habe nur Musik gemacht, sagt er mit einem Augenzwinkern. Aber wenn du
habe ich auch in diesem Podcast, den er mit Obama zusammen gemacht hat, hat er auch länger darüber gesprochen. Und trotzdem ist er Working Man's Hero natürlich. Ganz klar, logisch, er ist der Anwalt des kleinen Mannes, der kleinen Frau in Amerika, in New Jersey, na klar.
Und er sagt immer solche Dinge wie, hier ist es alles zu eng, lass uns rausgehen, die Welt wartet. Ja?
Genau.
Nimm die Thunder Road, das ist mein Song durch und durch. Lass uns rausgehen und die Welt erkunden. Aber er guckt immer genau hin, was die Menschen beschäftigt. Nimm The Rising. Damals, ja, 11. September und so weiter. Und dann, also er hat das Gespür, was Menschen gerade beschäftigt. Und das ist Empathie.
Genau, und das ist jetzt unser Ringschluss auch für diese Episode, die ja heißt Empathie, das Herz der Rede. Und ich glaube, über das Herz haben wir jetzt wirklich ausführlich ein paar Dinge gehört. Und natürlich ist das geschmäckerisch. Es mag jetzt auch Zuhörerinnen und Zuhörer geben, die Bruce Springsteen gar nichts mit anfangen können. Natürlich. So be it, das ist völlig in Ordnung.
Ja.
Und wir würden uns natürlich auch über Anregungen freuen, was ganz anderes und Musikalisches mal einzubringen in unseren Kommunikationspodcast. Aber Klaus, wir haben noch eine Rubrik übrig. Sprich mit mir. Der Tipp. Wir haben sehr viel über diese dicke Kruste, die wir haben, zu bewältigen, aufzudröseln haben und auch schon ein paar Sachen genannt. Aber zum Ende vielleicht nochmal wirklich ganz klar, ich habe eine Selbstdiagnose, wo ich merke, Mensch, das klappt nicht so. Ich schaffe das nicht zuzuhören. Ich schaffe das nicht, mich auf mein Gegenüber einzulassen. Hast du eine Idee, wo fange ich an? Gibt es eine Praxis, eine Übung, so wie morgens 2 Minuten meditieren oder sowas Ähnliches, wie ich da dran komme, einen Anfang mal zu machen?
Ich kann wirklich nur sagen, such das Gespräch. Hol dir jemanden, triff einen Menschen. Nimm dir die Zeit, leg das Handy weg und trainiere zu sprechen und zuzuhören. Und ganz ehrlich, wenn du das Training steigern willst, dann suchst du dir einen Menschen, mit dem du auf den ersten Blick gar nicht sprechen willst. Weil die trainieren dich am besten. Mit jemandem, der dir sehr sympathisch ist, geht das viel leichter. So darfst du gerne einsteigen. Aber wenn du weiterkommen willst, dann such dir genau die Leute, mit denen du normalerweise gar nicht sprechen würdest. Warum auch immer. Weil du festgefahren bist, weil du sie schon in die Schublade gesteckt hast oder sonst was. Aber sprich mit denen. Und du wirst dich wundern, dass das Menschen sind, die genauso eine Geschichte haben. Und auf einmal denkst du, Mann, war ich doof. Warum habe ich den denn so schon mit Vorurteilen belegt? Das war ja das Spannendste, was ich lange gehört habe. Und das sage ich immer in den Seminaren. Lass die Schublade auf, Leute. Wir gehen am zweiten Tag abends hier raus das könnt ihr euch jetzt noch nicht vorstellen, was hier für Menschen sitzen. Und das ist es.
Ich sage jetzt nichts mehr.
Nein, das ist doch ein Kommunikationspodcast.
Nein, ich habe dir jetzt zugehört.
Vielen Dank.
Ja.
Vielen Dank.
Und ich fand es ein grandioses Schlusswort. Ich sage es noch einmal, Schublade auflassen.
Ganz weit auflassen, genau.
Sprich mit mir, der Kommunikationspodcast mit Klaus Ohnesorge und Andreas Heuchler. Klaus, nächstes Mal haben wir uns das, was schon ein paar Mal angeklungen ist, vorgenommen, über Social Media zu sprechen.
Ja.
Und ich glaube, das verdient tatsächlich einen genaueren Blick. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde mir manchmal wünschen, dass die Betreiber dieser Plattformen belangbar, juristisch belangbar wären für das, was sie der Menschheit antun.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, aber da werden wir spannend diskutieren können.
Sprich mit mir. Wir freuen uns natürlich über Abonnenten, über jedes Feedback. Wie in dieser Episode gesagt, Musikbeispiele, die möglicherweise nicht Bruce Springsteen sind. Und Hinweise darauf, wen wir mal einladen sollten, welches Thema wir uns einmal vornehmen sollten. Bis nächstes Mal. Ciao.
Ciao.